Literatur. Literradio.
Von der Frankfurter Buchmesse, 14. bis 18. Oktober 2020.
Bei mir im Studio darf ich nun Ronald Pohl begrüßen. Signor Mongibello, erschienen bei Ritter Literatur. Eine Lava-, Hass- und Brandrede auf den wenig löblichen, weil häufig unflätigen Vulkan Ätna in Gedichten stolzer Zahl in drei durchaus zueinander gehörigen Abteilungen. Ein durchaus ausführlicher Untertitel, der eine gewisse ironische Note beinhaltet. Ironie spielt überhaupt eine große Rolle in diesem Buch, in dessen Zentrum der Vulkan Ätna steht. Wenig überraschend. Sie blicken allerdings weit über den Kraterrand und auch weit über Sizilien hinaus, bis nach Nürtingen, ein deutscher Ort, den ich nachschlagen musste. Wie kam es dazu, dass Sie sich poetisch mit Ätna, Sizilien und ja, dem Rest der Welt auseinanderzusetzen begonnen haben?
Nun, die Antwort ist schlechterdings keine, die ohne weiteres in einem Baedeker oder in einer Ausgabe des Baedeker Platz finden würde. Natürlich speist sich die Lust am Verfassen einer solchen Lava-Hass- und Brandrede ausgerechnet auf den Ätna, speist sich aus Kenntnis. Das heißt, natürlich war ich in Sizilien und natürlich habe ich diesen sehr merkwürdigen Berg auch bestiegen würde ich nicht sagen. Ich bin ihn angefahren mit dem Auto sozusagen, bin dann ein Stück des Weges durch diesen etwas pulverigen Niederschlag gestapft. Man begegnet dort Menschen aus aller Welt. Man sieht auch, dass das nicht vorhandene Haupt dieses Vulkans umwölkt ist. Es hat eine olympische Anmutung. Man meint, dass Zeus selber da oben thront und sich hinter einer Wand von Wolken verbirgt. Wenn Sie sich im Ostteil der Insel, und Sizilien ist eine große Insel, befinden, haben Sie immer den Ätna im Blick. Also Sie lernen damit, wenn Sie auf Sizilien sich bewegen und mindestens weit östlich von Palermo sind, Sie stehen auf mit dem Ätna, Sie leben tagsüber mit dem Ätna und Sie gehen sozusagen mit Sonnenuntergang mit dem Ätna auch wieder zu Bett. Und das hat mich zum Nachdenken darüber gebracht, was es ist, eine solche Instanz neben sich vorfindlich zu haben. Und zum Zweiten ist die nun weniger angenehme Seite einer solchen Natureinzigartigkeit die ihrer fallweise auftretenden Aggressivität. Der Ätna hat auch vor 20, 30 Jahren ganz schön viel Lava abgelassen. Zorn meinetwegen abgelassen, Dampf abgelassen. Er hat seine lavarote Zunge herausgestreckt. Daraus resultiert natürlich eine ganz eigentümliche Form des Umganges. Will heißen, die Sizilianer leben mit ihm und sie betrachten ihn wie ein Familienmitglied, ein störrisches. Er ist zugleich aber auch eine luminose Figur. Zum Dritten, und da nähere ich mich jetzt an meinem eigenen Zugang, ist dieser Ätna etwas, was schlechterdings nicht verfügbar ist. Er ist also, und da kehre ich zu dem Obiggesagten zurück, immer da, aber sie haben keinerlei Verfügungsgewalt über ihn. Und sein Zorn tritt ja zum Beispiel jahrhunderteweise auf oder er lässt Jahrzehnte nichts von sich hören, vernehmen, um dann umso lautstärker und auch gewalttätiger, gewaltförmiger von sich reden zu machen. Und dann spuckt er und er verätzt, er verkocht, er verbrüht, möchte ich sagen, die ihrerseits auf ihn auch angewiesen sind. Seine Niederschläge bilden ja auch so etwas wie den Kulturboden von Sizilien und den Nährboden von Sizilien. Und das ist neben der reinen Schönheit der Landschaft, im Lande, wo die Zitronen blühen, natürlich eine etwas merkwürdige Form einer Vielwertigkeit, um es so zu sagen. Was mich jetzt poetisch daran interessiert hat, Was macht man mit einer solchen Instanz? Ja, man kann sie unter die Naturerscheinungen zählen, aber sie ist mehr als das. Sie ist akkulturiert. Zugleich ist sie eben oder gebärdet sich wie eine fast gottähnliche Instanz. Und aus diesem Verhältnis heraus, völlig aus säkularer Gesinnung heraus, habe ich versucht, so etwas wie ein Zwiegespräch mit diesem Ethno zu beginnen, ein lyrisches. Und da schien mir wesentlich, ganz uralte Sprach- oder Sprechweisen des Lyrischen zurückzugreifen, die des Bannenden also noch diffus im kultischen Zusammenhang verwurzeltes Reden, ein Reden, das die Dinge oder Instanzen, die angerufen werden, ein Stück weit berechenbar und für den Menschen umgänglich machen sollen.
Um es ein bisschen pathetisch, aber doch in einer Binsenweisheit zu fassen, der Ätna ist gleichzeitig lebensspendend und vernichtend. Ganz auf sich vergessen lässt er nie. Ein paar Wölkchen lässt er doch meistens am Himmel erscheinen. Und ich war ein einziges Mal auf Sizilien, habe den Ätna auch erlebt und habe den Eindruck gewonnen, ja, so wie Sie es jetzt schildern, dass der Berg dort für die Bewohner Siziliens durchaus einen Personencharakter hat. Also Sie reden von ihm wie von einer Person, ja?
Das habe ich gemeint mit diesem gleichsam familiären Aspekt, der in der Tat spürbar ist. Vielleicht lohnt es dazu zu fügen, dass die sizilianische Kultur, und ich habe durchaus sehr äußerliche Eindrücke von ihr gewonnen, aber mit einigen Schriftgut sizilianischer Autorinnen und Autoren kann man sich ja auch beschäftigen, das doch wirklich Verbierende an dieser Insel, eine der Wiege unserer Kultur, das Verbierende an Sizilien ist diese absolute Unvermitteltheit, mit der archaische und hochmoderne Denkansätze nebeneinander geparkt sind und produktiv gemacht werden. Von Autoren wie Sciascia, der in einem furchtbar kleinen Nest gelebt hat, heute als Bronzefigur dort steht, Racalmuto. Das soll jetzt gar nicht entscheidend sein. Wichtig ist, dass sie immer wieder spüren, wie Sizilien ein Anschwemmort war, einer von fremdkulturellen Anlagerungen, von fremdkulturellen Okkupationen zum Teil. Sie finden in Palermo ja genauso einen riesigen normannischen Palast, das waren die Staufer dort. Noch viele Jahrhunderte vorher war die griechische Kultur dort in voller Blüte. Etwas, was übrigens noch tief hineingereicht hat, auch in das Imperium Romanum. Aber ich will jetzt gar keine sozusagen keine geschichtlichen Abriss bieten. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, Sie finden alle diese Schichten aufgehoben. Und zwar in und auf Sizilien. Und was liegt es da näher? Die Basalte und vor allem Tuffgesteine, die dort ganz merkwürdige Schichtungen bilden, damit in eine Art Verhältnis zu setzen. Jemanden aber zu beanspruchen, der ein Vulkan ist und ganz gräulich und schauerlich zu spucken versteht, ist natürlich nicht frei von einer gewissen Komik. Wie Sie ja richtig gesagt haben, also nicht, weil ich jetzt krampfig lustig sein wollte, sondern es hat eher was von der Tragik dessen, dass das Menschliche so wenig vermag. Das heißt, in meinen Gedichten, um auf jetzt meinem Band zurückzukommen und zu sprechen zu kommen, in meinem Band geht es dann eher um gewisse Missverhältnisse. Es gibt ein pathetisches Reden, das um die Vergeblichkeit seiner selbst vielleicht weiß, aber nicht zu viel wissen darf, insofern es sonst verstummen müsste. Denken Sie an das Zaubertheater eines Ferdinand Raimund, an die meinetwegen auch barocke Anmutung, sich an eine Instanz der Repräsentation zu richten und dieser Kaiser ist zugleich nackt oder nicht vorhanden. Ich will also niemanden verwirren, ich will nur zum Ausdruck bringen, sprechen Sie mal mit einem Vulkan und Sie werden merken, er ist Ihrer Überredungskunst gegenüber durchaus verhärtet.
Tatsächlich geben Sie keinen Abriss der reichen Geschichte des Landes, der Insel. Wohl aber treiben Sie Ihr Spiel mit Details daraus. Und da würde ich sagen, Wikipedia ist ein Freund beim Lesen. Also ich habe etliches nachgeschlagen und das sind so Verästelungen, die für mich aus dem Text herausführen und durchaus spannend zu verfolgen sind.
ja, vielleicht mit vergleichbar mit Myzelen oder so. Das hat mit der Art und Weise zu tun, mit in der ich versuche, poetische Texte zu generieren, ganz prosaisch gesprochen eigentlich. Ich versuche, verschiedene Aspekte des Sprachlichen. Ich habe ja nun eine Ausbildung als sogenannter experimenteller Autor. Das ist heute etwas, was man kaum mehr kennt, weiß oder auch nur zu vermitteln weiß, was das jemals bedeutet hat, obwohl es eine der wesentlichen Traditionsübungen der österreichischen Literatur nach 1945 war. Ich habe also versucht, verschiedene Aspekte des Sprachlichen ihrerseits in ihrer jeweiligen Eigenwertigkeit in Gebrauch zu nehmen. Und Sie finden also assoziative Elemente neben lautlichen Aspekten. Was mich wahnsinnig interessiert, sind Fragen der ausgehörten poetischen Phrase und das in ein Benehmen gesetzt zu einem Metrum. Ich habe Terzinen verwendet, also durchwegs vierhebige Jambenzeilen. Und so etwas wird natürlich nur interessant, wenn Sie es in Spannung setzen zu den Unregelmäßigkeiten, die Sie unweigerlich produzieren. Aber wie wir von jedem Shakespeare-Stück wissen, der Jambus wird immer dann interessant, wenn er vermeintlich zu klappern beginnt oder wenn die Form oder Art der Mitteilung sich gegen die Form, das meinte ich, zu sträuben beginnt. Ich will mich aber nicht verlaufen, ich will nur sagen, all die Eigenwertigkeiten dieser verschiedenen Ebenen und Schichten, das Semantische, das Metrische, das Lautliche etc. etc., all diese Ebenen habe ich versucht jeweils zu bearbeiten, respektive einmal stärker diese und ein anderes Mal stärker die andere zu betonen. Und das erzeugt so das Sammelsurium, immer geleitet davon, dass der Ausschlag, den ein Vulkan gibt, indem er wahllos mit Brocken um sich wirft, immer auch eine Form ist, die Umwelt, die Umgebung zu überfordern. Und meine Gedichte mögen vielleicht auf einen allerersten schrägen Blick auch ein Überforderndes haben. Nicht, weil ich mich spreize oder wichtig tue oder wichtig tun möchte, sondern weil ich halte sehr viel von Konzentration in der Poesie und von einer gewissen Dichtigkeit. Das halte ich für ein Signum der Moderne und ich muss sagen, das interessiert mich sehr stark.
Vierhebige Jamben in Terzinen, das bedeutet, dass die Strophe in aller Regel drei Zeilen hat. Allerdings brechen Sie das sehr gerne auf, also Sie verkürzen, manchmal einzeilig sogar. Ich habe eine Zeit lang versucht, ein Muster darin zu finden, wie Sie da variieren in der Länge. Sehr oft sind auch sieben Strophen ein Gedicht, sehr oft sind es aber auch weit weniger oder sogar mehr. Es ist mir nicht gelungen, das Muster zu entdecken.
Etwas naseweis geantwortet, das dürfte es auch gar nicht. Es gibt unter fortgeschrittenen, will heißen progressiv sich gebenden Poetinnen und Poeten ein bisschen den Streit, darf ein poetisches Erzeugnis, vulgo ein Gedicht, darf dieses einen Schlussgag haben oder darf es auf sozusagen eine finale Aussage zusteuern? In aller Regel werden Sie hören, nein. Und ich pflege diese Geniertheit so zu handhaben, dass ich scheinbare Schlussgags produziere, die natürlich dann nur als Buch funktionieren können. So würde ich das beantworten. Aber nein, das folgt durchwegs keinem Kalkül. Ich habe mich durch die Art des Mutwillens, die ein Vulkan hat, aufgefordert gefühlt, meinerseits auch mitunter mutwillig zu verfahren. Ich habe in meinem Leben auch serielle Texte geschrieben, also mit sehr genauen Zahlenordnungen, die den Texten jeweils zugrunde lagen und so fort. Das war hier durchaus nicht der Fall und diese Terzinen, die sich hier auch nicht reimen oder so, sollten ein Höchstmaß an Beweglichkeit gewährleisten, vielleicht um den Lavazungen und Rinnsalen auch ausweichen zu können. Also mir lag an einer gewissen Behendigkeit, obwohl ich, gebe ich zu, am Kraterrande des Ätna und ich war nicht ganz oben, keinerlei Gämsen oder sonstiges Wild oder so entdeckt hätte, das vielleicht herumgehüpft wäre. Nein, aber ernst beiseite, ich verstehe, dass man moderner Poesie oder meinetwegen einer sich irgendwie progressiv denkenden Poesie sehr gerne eine Art ständiges Kalkül zugrunde legt, nicht? Das werden Sie aber in den seltensten Fällen, pardon, eingelöst finden. Auch nicht bei Ezra Pound oder bei anderen berühmten Lehrherren der lyrischen Hochmoderne.
Mutwillig ziehen Sie auch sehr gerne Sinnbögen über Zeilenenden. Das ist ein sehr häufig angewandtes stilistisches Mittel.
Das stimmt, das Enchantement ist nun sozusagen ein Signum des Gedichtemachens seit dem armen Dr. Ben, möchte ich sagen. Tatsächlich ärgert es mich dort, wobei, sagen wir so, heute besonders im schwangerstehenden, gerade auch deutschsprachigen Lyrikerinnen und Lyrikern, das als reiner, wie soll ich sagen, als reiner Aromastoff gebraucht wird. Mich interessieren Zeilenbrüche da, wo der Gedanke in der Tat in zwei Verszeilen seinerseits wirken muss und respektive auch eine Funktion zu erfüllen hat, ja. Er muss funktional mehreres erfüllen können und das tut er dann über die Ebene von etwa zwei Versen oder über den Bruch. Derlei Dinge interessieren mich. Mich interessiert nicht das mutwillige Zerschlagen eines Kompositums oder eines Wortes, das als Kompositum aufgefasst wird.
Wild auf den Hängen des Ätna, also jedenfalls oberhalb der Vegetationsgrenze, habe ich auch nicht entdeckt. Einige Touristen und Touristinnen, wobei ich da wirklich erstaunt war, und das ist dann schon sehr sizilianisch, glaube ich, die Wege am Rande der Krater sind teils wirklich nur einen halben Meter breit. Und da geht es rechts hinunter ins Tal, sehr schnell, sehr weit, und links in den Krater hinein, der immerhin so tief ist, dass man nicht weiß, wie tief er ist. Man sieht den Grund nicht. Das Ganze ist völlig ungesichert gewesen, als ich zumindest das letzte Mal dort war, was schon ein paar Jahre her ist. Und ich habe mich schon gefragt, wann es wohl das erste Mal passieren wird, dass eine deutsche Anwaltsgattin in einen Krater fällt und dann dort auch Geländer wahrscheinlich montiert werden, wie es bei uns der Fall war, zumal man dort ja als Tourist, wie Sie es beschrieben haben, mit dem Bus in sehr kurzer Zeit von 0 Meter Meereshöhe auf ja durchaus mal 1800 Meter hinaufgebracht wird. Und das ist speziell für Herzpatienten und Patientinnen doch ein gewisses Risiko.
D'accord. Mir ist nichts bekannt von besonderen Unglücksfällen oder einer Häufung, auch einer statistischen Häufung von suizidären Ereignissen, Aktivitäten etc. Tatsache ist, es fahren dort, ich habe sie nicht benutzt, es fahren dort so kettengetriebene Großfahrzeuge, was dem Ganzen, das schien mir atmosphärisch wesentlicher, die Anmutung einer Mondbasis oder einer Marsstation verleiht. Das sticht doch dann sehr ab von den absolut vorsintflutlichen Tourismusdörfern, die auf mittlerer bis halb, also zwei Drittel Höhe vorfindbar sind, wo sie ja dann also zwischen dem üblichen Feuerzeug und dem Ätna Wein und irgendwelchen sonstigen Zitronenmarmeladen. Und meinetwegen, wenn Sie, ich will nichts Falsches erzählen, aber ich bilde mir ein, sogar irgendwelche Mussolini-Aschenbecher gesehen zu haben. Also,
ich fürchte, Sie erinnern sich richtig.
Naja, in Gardone ist das besonders schlimm. Da kriegen Sie sogar, also am Gardasee, am anderen Ende Italiens, da kriegen Sie ja dann sogar Hitler-Aschenbecher und Küchenschürzen mit Duce drauf, was ich immer ganz erstaunlich fand, kochen mit dem Duce. Naja, nein, aber zurück in Sizilien. Das Ganze ist also vermittelt ein Bild vollkommener Avanciertheit neben vollkommener Archaik und Lächerlichkeit, möchte ich es fast nennen. Und das ist etwas, was Sizilien überhaupt ausmacht. Sizilien ist, finde ich, auf der Höhe dessen, was Italien vermag, durchaus auch den Norden im Blick habend. Und zugleich fühlen sie sich natürlich momentweise auch an die Küste Nordafrikas geworfen. Etwas von diesen, nicht nur weil sie sehr viele arme Menschen sehen, weil sie natürlich Flüchtlinge sehen, weil sie Ja, weil sie auch eine, um etwas Aktuelles anzusprechen, eine komplette ökologische Unbedenklichkeit erleben. Zum einen müssen sie in jedem sizilianischen Ort den Müll bis ins Feinste trennen. Also sie haben 7 verschiedene Tütenfarben, Sackerlfarben. Und zum anderen ist hinter jeder Verkehrsbucht auf der Bergstraße sozusagen der ganze Hausmüll abgekippt mitsamt dem alten Sofa. Das Chaotische, das Archaische, das zugleich Hochmoderne, all das hat seinen Platz in dieser Landschaft, die vom Ätna überwölbt wird sozusagen. Und mir war es wesentlich, diese Heterogenität oder Verschiedenartigkeit solcher Schichten meinerseits literarisch abzubilden. Also ein Stück weit ist mein Gedichtband ein Schichtbetrieb. Ich kann mich hier freilich nur des Mülls in meinem Kopf bedienen. Einen anderen habe ich da nicht zur Verfügung. Aber ein bisschen ist dieser Gedichtband auch eine Deponie, so wie Sizilien seinerseits eine Deponie auch des Ätna ist. Und die Menschen dort ihrerseits ihre Insel auch oft sehr unbedenklich als Deponie ansehen und benutzen. All das, also möchte ich sagen, man selber hat immer ein Stück weit Verfügung über die eigenen Antriebe, aber all das hat für mich motorisch eine Rolle gespielt. Ich brauche zum Schreiben von Poesie motorische Anlässe. Ich muss in eine Bewegung kommen und meistens, bevor ich noch semantisch zu delirieren beginne, brauche ich einen Grundantrieb. Und dieser Grundantrieb wird meistens von solchen widersprüchlichen Erfahrungen, die oft sehr sinnlich sein können, wird diese Motorik ausgelöst oder in Bewegung gesetzt.
Wann sind die Gedichte entstanden?
Fast durchwegs im Jahr 2019.
Also zu einem Zeitpunkt, als die Flüchtlinge das Bild in Sizilien schon stark geprägt haben?
Absolut. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das natürlich schon einige Jahre immer wieder, ja auch vor dem berühmten Jahr 2015, immer wieder Menschen auch nach Sizilien gekommen, gestrandet sind, wie immer man das in der Buchstäblichkeit oder im übertragenen Sinn nehmen möchte. Und ich habe nur gehört dort, ich habe mich, gebe ich zu, nur kursorisch vor Ort damit beschäftigen auch können, aber es geht die sizilianische Bevölkerung sehr, sehr, möchte ich sagen, bewundernswert damit um. Und es wird sehr viel getan auf Sizilien, nämlich aus lokalen Antrieb heraus, dass man von den Zentralstellen nicht eben stark, also von Rom nicht immer und nicht eben stark unterstützt wird, ist vorauszusetzen. Ja.
Lokalkolorit spielt zwar in dem Buch eine gewisse Rolle in den Gedichten, aber sozusagen als Basis, wie schon eingangs erwähnt, lassen Sie Ihren Blick, wenn schon nicht durch die ganze oder halbe Welt, so doch durch weite Teile Europas schweifen. Durch eine sizilianische Brille gewisserweise.
Ganz genau. Eben dieses, was ich gemeint habe, an der Kante sein. Also nicht, dass mir kommen da so, das ist jetzt eine völlige Abschweifung, aber mir kommen da gewisse Sachen wie von Julien Krack in Erinnerung, dieser Syrten-Roman, nicht? Also der spielt ja in einem fiktiven Italien. Dieses Buch ist, glaube ich, Anfang der 60er Jahre entstanden. Was ich meine damit ist, man sitzt am äußersten Ende Europas. Man hat Zeit, vermeintlich. Man hält sich auch in Sizilien meistens der Ferien wegen auf oder aus sonstigen Zerstreuungsgründen oder jedenfalls nicht aus Gründen der unmittelbaren, aus unserer Sicht, der unmittelbaren Bestreitung von Lebensnotdurft, sondern freiwillig. Und wenn man das tut, dann hat man Zeit und diese Randständigkeit in Sizilien verleitet dazu, den Blick über das Meer zu richten, aber auch den Blick nach Europa zurückzurichten. Und damit komme ich zu einem entscheidenden Punkt, den mein Buch vielleicht in irgendeiner Weise, hoffe ich, transportiert, dass das Eruptive, das dem innewohnt, nicht nur auf den tatsächlichen Ätna abstellt, sondern auch so etwas ist, noch einmal abzurufen, was wir aus unserem Inneren heraus und hervorwirken, wenn wir an uns, an unsere eigene Überlieferung denken. Und diese Überlieferung meint ja nicht planerweise Österreich oder Mitteleuropa, sondern Europa. Ich sprach eingangs von Sizilien als einer Wiege der europäischen Kultur. Das meine ich schon sehr ernst. Und es gibt ja auch Andeutungen in meinem Gedichtband über die Wechselfälle der totalitären Geschichte des 20. Jahrhunderts. Es gab zum Teil und meines Wissens eben eine unglaubliche Druckwelle, die vom faschistischen Zentralitalien gegen Sizilien losgesetzt wurde mit der Bekämpfung der Mafia, was natürlich dann alle gleicherweise erreicht hat. Also nicht nur die Frage, ob die Züge pünktlich fahren und dass der gute Duce das, und Anführungszeichen naturgemäß, der gute Duce das ins Werk setzt. Nein, also man hat natürlich um die Oberhoheit von Sizilien gestritten. Und diese Form hat natürlich eine Reihe von Zwangsmaßnahmen auch gegen die sizilianische Bevölkerung ins Werk gesetzt. Zugleich war Sizilien, das ist nicht ganz unwichtig, ein Ort von richtigen Abwehrschlachten der Deutschen, 1943 aus Anlass der Invasion durch die Amerikaner und die Alliierten. Und da gab es also sehr, gerade im Süden von Sizilien, eine Reihe sehr, 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 naja, wüster Schlachten, möchte ich sagen. Die SS hat dort mit großem, soweit ich erfahren habe, mit großem hinhaltenden Widerstand auch gekämpft. All das gehört in einen Zusammenhang von Traumata, die diese Insel natürlich auch erfüllen. Aber noch einmal, ich will mich ja gar nicht als Amateur-Historiograf betätigen. Mir schien eben das weiter oben Gesagte ausschlaggebend. Was ist vorstellbar als Bild, uns noch einmal zu einer Art Revision zu nötigen, noch einmal zu überlegen, was sind zentrale Punkte unserer Kultur? Verfügen wir über unsere Kultur? Ist es nicht eher so, dass sie über uns mitunter verfügt? Sind wir sozusagen nicht die Blechdose am Schwanz, der mit uns wedelt, also der Schwanz des Hundes, und wir sind die Büchse, die am Faden hängt, daran? All das hat mich bewegt, so wie mich oft in der Poesie die Frage nach der Verfügbarkeit und dem Aufbrauch von Kalkülen sehr bewegt. Das klingt vielleicht etwas geheimnisvoller, als ich es meine. Dass wir nicht Herr in unserem eigenen Hause sind, ist also eine Plattitüde. Ich meine es auch nicht streng freudianisch. Ich meine aber, dass auch die Wechselfälle jetzt eingangs des 21. Jahrhunderts, die uns plagen, heimsuchen und in Verlegenheit setzen, doch sehr stark wieder, jedenfalls mich, damit konfrontieren. Was sind wir, woher kommen wir, was macht uns aus und was bleibt zu tun? Mag ja sein, dass das Erste, was man dann tut, nicht ist, ein Gedichtband über den Ätna zu schreiben. Aber mir hat sozusagen all diese ein wenig schwammig wirkenden Gedanken mir das geholfen, über diese Dinge ein Stück weit klarer zu werden. Und ein wenig auch den Mutwillen spielen zu lassen, das habe ich mir von dem Ätna abgespickt, sozusagen.
Wollen Sie uns vielleicht zum Abschluss eine kleine Kostprobe des Textes geben?
Tue ich gerne. Ich werde vom Eingang weg ein paar wenige Gedichte zum Vortrage bringen und werde weniger grollen, als es einem Vulkan womöglich geziemt. Ätna, dein Nagelbett ist schwarz, rings gallenschwarz erlischt, was du erbrachst, die Sepia von Lava, Lockung des Ringels, o Leander, da dich der Mond mit eisenharten Zinken gekämmt hat, Luna, eiklar, selbst Triton reiset hier im Fiat, Punto Pantagruel, dein Bruder, heißt Ätna, er schlingt Goldginster wie eine Eierspeis hinunter. Was dauert mich die Wartezeit am Krater? Ehrt, Fraß, bring ins Feld. Ätna, du Wöchner, Speisdampf, in schwarzen Nylons steckt dein Gras, du selbst bist baumlos, Bass erstaubt. Die Stubenhocker, Magma und Gas bewohnen glühend vor Eifer dein rauchendes Gemach. Heißa, so sparst den Besuch du des Fuhrwerks mit Eierbriketts, auch kommt kein Rauchfangkehrer zu dir. An Silvester, um dir Glück zu wünschen, dein Kalender ist der O. Leander, prosit, Ätna, du dampfst. Na, o Leander, deine Strümpfe, dein Muschelknie liegt aufgeschlagen, Jod quillt aus saftigen Orangen, mit ihm beträufelst du Messine, Nematten mit Gras und Lavendel, Noto, du Pörtschacht des Südens, Karwendel am Buckel, dein Mund, Speit, Unrat, Edna, Quitten, Gelb.
Ronald Pohl, Signor Mongibello, erschienen bei Ritterliteratur. Ich danke dem Autor für den Besuch im Studio.
Ich danke schön.